Halleluja. Gut, das Thema Sünde, das haben wir jetzt hinter uns gelassen, das haben wir total abgehakt, das wird uns nie wieder beschäftigen, gell? Halleluja. Ist es nicht einfach entspannend zu wissen, dass wir alle einfach aus dem gleichen Material gemacht sind? Ist einfach gut zu wissen, ist einfach gut, nüchtern zu bleiben, was das angeht. Und ich möchte heute einfach was aufgreifen, was in Bezug auf das Gebet bezüglich den Räumen als sehr Eindruck kam. Und das hat mich einfach total angesprochen, hat einfach so in meinem Herzen weitergearbeitet. Es wirkt vielleicht manchmal so, dass wir nicht immer im Gebet und so dabei sein können, aber es ist tatsächlich so, ich lese mir die Protokolle durch, sobald ich sie kriege. Also das ist was, egal ob ich im Urlaub bin oder zu Hause, ich muss einfach wissen, was gesehen wurde. Ich muss einfach wissen, was gebetet wurde. Und was mich total fasziniert hat, war, was gesehen wurde, ist, dass eine Kugel in der Bahn war und die ist gelaufen und die ist aus der Bahn gefallen. Das stört mich ja erstmal, gell? Aber das war gut bei dem Eindruck. Und es ist das Interessante, wenn du Dinge im Geist siehst, dass du was siehst und du bekommst einen innerlichen Eindruck, was es bedeutet, weil nach unserem Kopf würden wir sagen, okay, die Kugel fällt aus der Bahn und das ist schlecht. Aber der Seher oder die Seherin wusste in dem Moment, die Kugel fällt aus der Bahn, aber es ist gut. Okay, interessant. Und darüber möchte ich jetzt einfach heute Morgen mal sprechen, wenn die Kugel aus der Bahn fällt. Also mein Titel heute lautet Aus der Bahn. Weil danach kommen dann manchmal die Leute von der Technik und sagen, wie ist denn der Titel heute? Muss ich selber nachdenken. Voll anstrengend. Also ich habe einen Titel, den habe ich schon übrigens seit 7 Tagen für euch bereit. Fangen wir an mit einem Witz, ist immer gut. Ich habe heute früh einen schönen noch gefunden. Kommt ein Mann an die Himmelspforte, der will rein und Petrus sagt, wenn du reinkommen willst, brauchst du 100 Punkte von guten Taten. Brauchst du 100 Punkte hier drin, genau, um reinzukommen. Da sagt er, okay, also was denn? Ja, erzähl mal, was du Gutes gemacht hast. Okay, als allererstes will ich sagen, ich habe meine Frau 50 Jahre lang treu geliebt und nicht mal in Gedanken bin ich fremdgegangen. Da sagt er, voll gut, 2 Punkte. Dann sagt er, was? Nur 2 Punkte? Dann sagt er, okay, ich habe in meiner Gemeinde mitgearbeitet. Ich war immer treu in der Jugendarbeit und habe viel geholfen. Dann sagt er, super, 1 Punkt. Und der Mann, dem schlackern schon die Ohren. Dann sagt er, okay, lass mich nachdenken. Ja, ich habe gespendet bei dem Spendenprojekt für die Mission und ich habe wirklich das Erbe von meinem Vater habe ich da komplett reingegeben. Sagt der Petrus, Hammer, noch 1 Punkt. Der Mann, der kann so langsam gar nicht mehr. Sagt, was war denn noch? Ich habe meine Kinder in die Mission geschickt. Sagt der Petrus, Hammer, nochmal 2 Punkte. Da sagt der Mann, ja, bei der Punktebewertung komme ich ja hier nie rein, außer durch die Gnade Gottes. Dann sagt er, jetzt kannst du rein. Cool, gell? Nur durch die Gnade Gottes kommen wir, egal was wir machen, egal wie viele Punkte wir sammeln wollen bei Gott, der einzige Weg reinzukommen, ist einfach die Gnade Gottes. Amen. Aber weil es so lustig war, ich habe nochmal einen, nicht, dass ich ihn dann mitten in der Predigt vergesse, okay? Und zwar war eine, die hat praktisch geguckt, was malt denn das kleine Mädchen hier im Kindergottesdienst? Was malt sie denn? Da sagt sie, ja, was malst du denn Schönes? Ich mal Gott. Dann sagt sie, ja, wie willst du denn Gott malen? Keiner hat Gott je gesehen. Dann sagt die Kleine, doch, in 2 Minuten werden sie wissen, wie er aussieht. Sobald sie fertig ist mit ihrem Bild, ist es nicht genial. Halleluja. Der Mann, der da oben angekommen ist an den Pforten und sich gedacht hat, er kann jetzt mit seinen guten Taten hier aufwiegen und in den Himmel reinkommen, den hat es auch ein bisschen aus der Bahn gehauen, wo er gesehen hat, wie wenig Punkte er kriegt für das, dass er so treu war. Und ich glaube, dass wir manchmal staunen einfach über die Wege Gottes und über die Arten Gottes und dass wir auch in unserem christlichen erneuerten Sinn so bestimmte Ideen und Vorstellungen haben, wie Sachen laufen. Und dann laufen die einfach anders und dann sind wir einfach aus der Bahn. Dann sind die einfach aus der Bahn gelaufen und dann ist die Frage, was jetzt? Und ich habe mir einfach so angeschaut, ich liebe das immer wieder. Ich hab schon immer die Geschichten aus dem Alten Testament geliebt und diese großen Männer und Frauen Gottes. Ich habe das schon immer gern durchgelesen und ich habe mir einfach angeguckt, Mann, wen gibt's denn eigentlich, der wirklich was Mächtiges für Gott bewirkt hat und der in seinem Leben nicht das Gefühl hatte, ich bin jetzt voll aus der Bahn geworfen. Weißt du, ich habe ja schon im Kindesalter beschlossen, dass ich Gott dienen will und dass ich Gott mit ganzem Herzen dienen will. Vor kurzem hatten wir Gerichtssaal-Meeting, habe ich euch ja erzählt, dass einer auf mich zukam und hat gesagt, bin ich froh, dass du einen Beruf erlernt hast, weil du hast als Teenie gesagt, du hast gar keine Zeit, einen Beruf zu lernen, weil du Jesus dienen willst. Habe ich mich gar nicht dran erinnert, aber klang nach mir. Halleluja. Und ich hatte einfach schon immer vor, Gott zu dienen. Mein Plan war, nach Afrika zu gehen. weil ich habe gedacht, mit 100 D-Mark kann ich in Afrika überleben und für 100 D-Mark habe ich Glauben, dass ich Sponsoren finde. In Deutschland könnte ich nicht überleben. Jetzt bin ich hier in Deutschland. Halleluja. Und ich habe überlebt. Das ist die Gnade Gottes. Aber so hast du so deine bestimmten Vorstellungen von dem, wie dein Leben aussieht und wie dein Dienst aussieht und dann kommt alles anders. Josef hatte Träume. Ich glaube, dass Josef Gott geliebt hat. Ich glaube, dass Josef Gott gepriesen hat. Ich glaube, dass Josef mit Gott verbunden war. Und ich glaube, dass Gott zu Josef gesprochen hat in Träumen, weil er gesehen hat, das Herz von Josef hängt an mir. Und ich glaube, dass Josef auch so ein paar Sachen an sich dran hatte, wo er eigentlich ein bisschen eine schräge Nummer war. Und ich muss auch sagen, ich war euch auch mal eine schräge Nummer. Ich habe immer gesagt, bevor ich Apostel geworden bin, war ich erstmal Moralapostel. Ich habe den Leuten immer gesagt, was falsch und richtig ist. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich die Leute nicht konfrontiere und ihnen Bescheid sage, wo sie falsch liegen, meinen Klassenkameraden, wenn die schlechte Worte benutzt haben, habe ich sie es wissen lassen, dass es nicht in Ordnung ist. Ich war nicht so beliebt jetzt in der Schule. Aber ich habe einen Schülerbibelkreis gegründet. Da war kein Schülerbibelkreis an der Schule. Und am Schluss waren es 22 Kids. Und von denen folgen immer noch welche Jesus heute nach. Halleluja. Aber irgendwie war ich trotzdem ein bisschen schräg drauf. Und Gott hat mich trotzdem benutzt. Ich finde es einfach toll. Halleluja. Nur weil Gott dich benutzt, musst du nicht denken, du bist nicht schräg drauf. Was ich meine. Wie der Hörer hat es so schön gesagt mit diesen Geschenken letzten Sonntag, die gebastelten Geschenke für die Mama, diese ganze Dose, diese Kiste voller Sachen, die es immer noch gibt, weil die Mama diese selbstgebastelten Sachen so mag und Gott freut sich über die Sachen, die wir ihm geben, aber er sagt nicht, bleib bitte auf dem Level, sondern sagt, lass uns einfach weitergehen, okay? Ich hätte ja nie gedacht, dass ich jemals Kunst unterrichte. Ihr wisst ja, dass ich gerade Kunst unterrichte. Ach du meine Güte. Und jetzt sagt ein Kind zu mir letzte Woche, Frau Sirovina, ich kann nicht so gut einen Delfin malen. Kannst du das für mich machen? Pass auf, wir haben hier eine Whiteboard und wir gucken mal, ob das schon jemand kann. Also, habe ich zum Glück eine Strichzeichnung von Delfin gefunden. Kommt das nächste und sagt, ich kriege die Katze nicht so richtig hin. Kannst du mir helfen? So, nein. Kann ich ja aber nicht sagen, weil die denken, ja, ich kann das. Echt super lustig. Du wirst Lehrerin und denkst, du unterrichtest das, was dir am Schuljahr am Anfang gesagt wird. Aber das dauert dann nur ein paar Wochen. Und dann ist der erste Lehrer, der krank wird oder die nächste Lehrerin, die schwanger wird und dann ausfällt und so weiter. Und plötzlich wird alles verschoben. Dann hast du plötzlich mal Förderunterricht, dann hast du plötzlich Deutsch als Fremdsprache, dann hast du plötzlich Englisch. Ich habe mich gefreut, wow, jetzt habe ich Englisch. Hat ungefähr 6 Wochen lang gehalten, dann war ich wieder draußen. Egal. Halleluja, aus der Bahn geworfen. Eigentlich, hey, genau, so. Genau, Josef hat Gott geliebt und Gott hat Josef geliebt und Gott zeigt Josef, ich habe einen Plan mit dir. Ich habe einen Plan mit dir, dich in Herrschaft zu setzen. Und Josef findet das, glaube ich, gut. Und Josef berührt es und was das Herz voll ist, fließt der Mund über. Josef erzählt seinen Brüdern, was ich jetzt nicht besonders schlau finde, ja, den älteren Bruder zu sagen, ich werde mal über dich herrschen. Welcher ältere Bruder mag das schon? Jeder will Chef sein. Du merkst schon von Kindesbeinen an, es ist was in der DNA von Menschen, dass wir Chef sein wollen. Frag mal die Kinder in der Schule, was sie werden wollen, egal was, Hauptsache Chef. Okay, weil wir wollen alle eigentlich bestimmen, wo es lang geht. Und jetzt sagt der Josef, der fast jüngste von allen, sagt seinen Brüdern, Gott hat mir gesagt, schon mal ganz schlau, okay, Gott hat mir gezeigt im Traum, ich werde Chef sein über alle. Alles klar, kleiner Bruder, dann zeigen wir dir mal, wie Chef sein aussieht. Und dann haben sie, der hat die so genervt mit seiner Haltung und dann hat der Papa ihn auch noch als Liebling gehabt, dass sie ihn, wie ihr ja wisst, dann einfach in die Grube getan haben. Und ich glaube, in der Grube hat der Josef sich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen gefühlt. Aber er hat gedacht, das Ding kommt schon wieder in die Bahn. Aber als dann die Händler ihn abgeschleppt haben nach Ägypten, ich glaube, da hatte er keinen Glauben mehr an die Bahn. Da hat er gedacht, irgendwie meine Bahn war doch ganz anders gesetzt. Ich bin hier als Lieblingskind von einem reichen Vater geboren worden. Ich hatte die schönsten Klamotten an und ich hatte den Traum und die Berufung Gottes, den Ruf Gottes hatte ich so deutlich auf meinem Leben. Was mache ich hier in Ägypten? Und wisst ihr, was er macht? Er liebt Gott weiter. Ich glaube nicht, dass Josef im Ansatz verstanden hat, was er jetzt da in Ägypten macht. Ich glaube nicht, dass er im Ansatz verstanden hat, wie seine Berufung und sein Traum, den er von Gott hatte, was das jetzt zu tun hat, mit dem, dass er jetzt hier in Ägypten ist. Willst du mich veräppeln? Wenn irgendjemand so richtig aus der Bahn geworfen wurde, war es Josef. Dann bewährt er sich am Hof von Potiphar, und steigt auf und steigt auf und steigt auf und kann eigentlich nicht mehr höher aufsteigen. Erst steigt er auf zum Lieblingssohn vom Vater mit den besten Klamotten. Dann steigt er auf vom Lieblingsdiener vom Potiphar. Und dann wird er verleumdet und bam, landet in dem ägyptischen Gefängnis. Wenn es einen Ort gibt, wo ich nicht sein will, ist ein ägyptisches Gefängnis. Türkisch wird mir auch nicht gefallen. Alle diese bestimmten Länder, es gibt Orte, da willst du nicht ins Gefängnis gehen. Es gibt Orte, in denen kriegst du im Gefängnis nicht mal was zu essen. Da müssen deine Verwandten kommen, um dir was zu essen zu bringen, ansonsten ist halt so Pech, ne? Und was macht der im Gefängnis? Der Typ hätte doch jedes Recht drauf, eine fromme Depression zu schieben. Der ist so krass drauf, dass der sich im Gefängnis bewährt. Dass er im Gefängnis wieder so gut ist, in dem, was er macht, dass er im Gefängnis aufsteigt und im Gefängnis Aufseher wird. Wie crazy ist das? Der Typ muss ein Hirn gehabt haben, das er eingesetzt hat. Die Kombination ist gigantisch. Er war total aus der Bahn geworfen, aber was er gemacht hat, er hat, egal in welcher Bahn er war, hat er sich gesagt, ich werde Gott lieben und ehren und achten. Und ich werde nichts in mir erlauben, in Rebellion zu gehen gegen Gott. Egal, was mir passiert, egal, wie krass es aussieht, egal, wie es sich anfühlt, ich werde mir niemals erlauben, in Rebellion zu gehen gegen meinen Gott. Weil egal, wie blöd meine Umstände aussehen, egal, wie schlecht es mir zu gehen scheint, ich werde Gott achten und lieben, weil Gott ist gut. Meine Umstände sind nicht gut und meine Umstände verstehe ich nicht, aber mein Gott ist gut. Und es sind Prinzipien, die wir uns abschauen wollen, weil egal durch was wir durchgehen, eine Sache bleibt konstant, das ist Gott und seine Güte. Und eine Sache muss in uns konstant bleiben, es ist, dass wir Gott lieben und an seine Güte glauben. Dass ich mir nie erlaube, egal was passiert, egal wie die Umstände in meinem Leben sind, dass ich nie anfange, gegen Gott zu meckern, weil er hätte es ja anders machen können. Auf jeden Fall hätte er es anders machen können. Aber er hat es nicht gemacht, weil er den ganzen Plan sieht. Das ist das, was wir manchmal verstehen müssen. Wir sehen nicht den ganzen Plan, aber Gott schon. Gott hat geplant, dass Josef nach Ägypten kommt. Vielleicht hatte er geplant, dass er anders nach Ägypten kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er einen angenehmeren Weg geplant. Aber im Prinzip war es eigentlich nicht wichtig, weil Josef durch seine Herzenshaltung, durch die Art und Weise, wie er mit den Umständen umging, dafür gesorgt hat, dass egal wie tief er sinkt von seinen Umständen her, er immer wieder hochkommt. Dass Gott ihn hochholen muss, weil er sein Herz so stark an Gott gehängt hat. Mich ermutigt es total. Schauen wir uns die Esther an. Warum hat Xerxes nicht einfach ein schönes Mädchen geheiratet? Die war einfach schlau. Und die, genau, als es dann drauf ankam, kam sie dann zum König. Warum? Weil Gott musste erst mal was in die Esther reinarbeiten. Gott musste erst mal sehen, wie ist das Herz von Esther eigentlich? Wir reden mal hier von jemandem, der aus der Bahn geworfen wurde. Also eins vom Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann, was einem Kind passieren kann, ist, dass es beide Eltern verliert. Einem fehlenden Elternteil aufzuwachsen, finde ich schon super schwierig. Weil ich glaube, dass ein Kind beide Elternteile braucht, um aufzuwachsen, um gesund aufwachsen zu können. Aber beide Eltern zu verlieren und dann damit aufzuwachsen, das Kind wurde aus der Bahn geworfen. Aber das Kind wurde in der Bahn, in eine neue Bahn geworfen und hat einen tollen Onkel gehabt. Und dieser Onkel war von Gott gesetzt, ihr Onkel zu sein. Gott segne euch, gesalbten Onkels und Tanten. Wir sind sowas von gesegnet mit Tanten und Onkels, die wir haben in der Gemeinde. Und manche sind auch Adoptivtanten und Onkel. Ich finde es einfach genial, die Liebe, die hier im Haus ist für Kinder und die Achtung. Und Esther war gesegnet mit einem gesalbten Onkel. Mit einem Onkel, der Gott geliebt hat. Und sein Hauptanliegen war es, in die Esther reinzulegen, dass sie Gott liebt und fürchtet und achtet und ehrt. Als kleines Kind. Die Esther war hübsch. Und hat gewusst, das Wichtigste ist nicht, dass ich ihr beibringe, wie sie sich schminkt und wie sie ihre Haare kämmt. Das Wichtigste ist, dass ich dieser kleinen, hübschen Maus beibringe, dass sie Gott fürchtet. Ich glaube, dass Mordechai jeden Abend an Esthers Bett saß und mit ihr gebetet hat, höre Israel, der Herr, dein Gott ist ein Gott. Er hat zu ihr gesagt, Esther, egal was jemals passiert, wir werden Gott lieben und achten. Esther, egal was jemals passiert und was schon passiert ist, wir werden Gott fürchten und wir werden unseren Herzen nicht erlauben, in Rebellion gegen Gott zu gehen. Und ich glaube, dass er Esther erzählt hat, die Geschichten vom Volk Israel und wie sie durch schwierige Situationen durchgegangen sind und wie Gott das Meer geteilt hat. Und wie Gott Israel immer und immer und immer wieder beschützt hat. Und vielleicht hat Esther mal gefragt, aber was war, als meine Eltern gestorben sind? Und vielleicht hat der Onkel gesagt, Esther, ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, unser Gott ist gut. Unser Gott ist Herr der Herren und König der Könige. Und unser Gott wird uns niemals verlassen. Und wir werden ihn lieben und ehren, egal ob wir die Sachen verstehen oder nicht. Und ich glaube, dass die Esther gelächelt hat. Und ich habe ja angefangen, ein Buch zu schreiben über die Esther. In meinem Buch träumt Esther von Hiob. In meinem Buch träumt die Esther, dass sie Hiob begegnet. Und Hiob sagt zu Esther, Esther, egal was passiert, vertrau auf Gott. Und Esther erinnert sich immer wieder an Hiob. Und Esther träumt auch im Palast in meinem Buch. Aber vielleicht war es ja wirklich so. Träumt sie von Hiob, der sie daran erinnert, Esther, egal was passiert, wir preisen Gott, wir ehren Gott und wir achten Gott. Jetzt war Esther bei ihrem Onkel und sie hat ihren Onkel geliebt und sie hat Gott gedankt für ihren Onkel und sie hatte eine tolle Zeit mit ihrem Onkel und der Onkel hat sie geliebt. Und es war einfach eine total herzensenge Beziehung. Manche von euch kennen das einfach. Es gibt so richtig tolle, enge Herzensbeziehungen, einfach auch zwischen Tanten und Onkels und Neffen und Nichten. Und sie und ihr Onkel, das war einfach wow, Dream Team. Und dann kommt dieser Befehl vom König, und Mordechai will Esther verstecken, weil er ist ja nicht blöd, er sieht, dass die hübsch ist. Und die Soldaten vom König sind auch nicht blöd, die sehen auch, dass sie hübsch ist. Und dann denkt er, kann ich die irgendwie verstecken? Und er schafft es nicht. Und Esther wird rausgerissen aus ihrem schönen Leben, wo sie schon mal aus der Bahn gerissen wurde, wird sie wieder rausgerissen aus der Bahn und landet im Harem. Wenn ich eine Tochter hätte, wäre der letzte Ort, wo ich möchte, dass meine Tochter landet, ein Harem. Und dann landet sie im Harem, aber sie nimmt was mit, was sie von ihrem Onkel gekriegt hat. Prinzipien. Das Prinzip, egal wo ich bin und egal was ich mache, ich werde Gott fürchten, ich werde ihn lieben und ich werde ihn achten, ich werde ihn nicht hinterfragen und ich werde nicht rebellieren. Und dann ist sie am Hof des Königs. Und was ich glaube, was Esther besonders gemacht hat, ist nicht ihr Aussehen, weil die anderen Mädchen waren auch hübsch. Was Esther besonders gemacht hat, war, was in ihrem Herzen war. Sie hat was außer ihrer natürlichen Schönheit, hat sie eine geistliche Schönheit und Reinheit getragen, die sie hervorstechen lassen hat von allen anderen Mädchen. Und als der König sie gesehen hat, hat er gesagt, das ist sie. Ich glaube nicht, dass er sie ausgesucht hat, weil sie schöner war als die anderen. Ich glaube, dass er sie ausgesucht hat, weil sie eine Ausstrahlung hatte, die die Ausstrahlung der anderen Mädchen bei weitem übertroffen hat, weil Gott aus ihr ausgestrahlt hat. Wer weiß, ob das eine oder andere Mädchen nicht da reingegangen ist und gesagt, du hast mich von meiner Familie weg, oder hey, nimm mich. Und es war ihm alles zu billig und zu blöd. Und dann kam Esther und sie hat was getragen. Wisst ihr, dass jedes Mal, wenn wir durch eine schwierige Situation gegangen sind, dass wir uns bewähren im Geist, dass wir Autorität bekommen, dass sich unser Autoritätsbereich erweitert. Und Esther kam schon mit Autorität. Auch Kinder und Teenager können Autorität tragen im Geist. Ich habe diese Woche auf Facebook, da gibt es einen Blog, den ich folge, das heißt I Love Kids Ministries. Und da kommen alle möglichen Leute, vorwiegend aus Amerika, die tun da Sachen rein über Kinderdienst. Und dann schreibt eine, hey, wir haben diese Woche geguckt, warum gibt es denn keine Kinder, die selber was bloggen? Und dann sagt sie, und diese Woche sagt mein Sohn, ich fange an, einen YouTube-Kanal aufzumachen mit Sachen für Kinder. Und hey, guckt euch doch mal sein erstes Video an. Und er sieht so aus, vielleicht 9 oder 10. Er sagt, okay Leute, ich fange jetzt an, euch hier was zu erzählen. Und zwar als erstes Video sagen, hier ist meine Bibel, ich lese jeden Tag meine Bibel und so weiter und mir ein paar Sachen sagen so über die Bibel und so weiter und ihr könnt einfach regelmäßig hier reingucken, so wow, wie genial ist das, ein Kind, Amen. Lass uns nie die Kinder unterschätzen. Der Heilige Geist kommt manchmal bei Kindern noch stärker durch als bei uns, weil die nicht die ganzen Verstandesblockaden haben. Sagt der kleine Mann, ich mache einen YouTube-Kanal auf, Halleluja. Ist es genial. Esther hat keinen YouTube-Kanal aufgemacht, gab es damals noch nicht, aber ihr Kanal zu Gott ist einfach offen geblieben. Weißt du könntest ja sagen, jetzt habe ich schon sowas erlebt und jetzt kommt auch noch das. Gott,
so nicht. Ich folge dir nach. Und du bist gut. Aber das sieht jetzt nicht gut aus. Ich finde es nicht in Ordnung.
Echt jetzt, oder?
Wisst ihr, manche Leute, die verstehen einfach nicht, dass Gott Gott ist. Und da denken sie, sie können daherkommen wie so ein kleiner, keine Ahnung, Krivatsch, sagt man. Komm daher und ja, das finde ich das Beste, wenn du mit Leuten über Gott redest, sagst, ja, wenn ich mal oben ankomme, dann werde ich aber Gott sagen. So kommst du nicht mal dann auf. Manche Leute denken, ja, wenn ich den Donald Trump mal sehen oder wenn ich die Queen mal sehe, dann will ich ihr Bescheid sagen. Mit so einer Haltung kommst du nicht mal in ihre Nähe. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Nicht die hier unten rummotzen und mal Gott ihre Meinung sagen wollen. Du kommst nicht mal bis zum Thron. Weil deine Sünde dich automatisch vom Thron sowas von wegkatapultiert, dass du nicht mal deinen Mund aufmachen kannst. Höchstens zum Schreien. Vor Schmerz. Gott ist ein guter Gott. Und wenn wir meinen, wir können in seine Gegenwart kommen, immer sagen, was Sache ist, was wir blöd finden, was wir gar nicht einsehen, warum lächeln du die ganzen Kriege zu? Sag mir mal, wer drückt denn da auf die Maschinengewehre? Naja, ganz anderes Thema. Zurück zu Esther. Psalm 73, Vers 23 sagt, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wisst ihr, das ist nicht einfach nur ein schöner Vers, den viele Christen kennen, sondern das ist eine Grundeinstellung. Mir egal, was passiert, ich bleib an ihm dran. Egal, wie ich mich fühle, egal, wie meine Umstände sind, er ist und bleibt mein Gott. Egal, was ist, ich werde nicht rebellieren. Egal, ob ich es verstehe oder nicht, egal, ob ich den großen Plan sehe oder nicht, ich werde nicht rebellieren. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was Ekliges, aber ihr könnt euch wahrscheinlich daran am besten erinnern am Schluss. Die Kinder haben ja das Gefühl, wir sind manchmal so gemein, ja, weil wenn wir ihnen was verbieten. Als der Benaftani noch ganz klein war, ich meine, du kannst ja nicht jede Sekunde beobachten. Und er hat angefangen zu laufen und dann ist so dieses Alter, wo sie alles in den Mund nehmen. Und er ging Richtung Toilette, muss ich mehr sagen. Er fand die Bürste toll. Und als die Richtung Mund ging, haben wir es verboten. Ja, so böse sind wir gewesen als Eltern. Und er hat es nicht verstanden, weil er fand es jetzt interessant, die hat auch lustige Piekser und so weiter. Und warum nimmt die Mama mir jetzt die Toilettenbürste weg? Ich hatte meinen Grund. Und auch wenn ich in den Augen meines Kindes in diesem Moment wie ein ungerechter Richter erschien, wusste ich doch, was ich tat. Und wenn er das nächste Mal denkt, ich verstehe nicht, warum Gott tut, was er tut, denk an die Klobürste. Wenn's dir hilft, denk, dass das, was du vielleicht gerade festhältst und wo du denkst, das will ich unbedingt haben, vielleicht ist das aus Gottes Sicht eine Klobürste, die gerade benutzt wurde. Naja, gut. Halleluja. Ich will mich nicht festhalten an der Klobürste. Ich will mich nicht festhalten an dem, wie ich mir meine Pläne vorgemalt habe. Und ich will mich nicht mal an dem festhalten, wo ich gedacht habe, das sind Gottes Pläne für mich. Psalm 121, Vers 1 sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Kennst du den Bibelvers, wo steht, ich hebe meine Augen auf zu den Umständen und ärgere mich darüber? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin auf jeden Fall einfach der Psalm-Freak. Und einer von den Psalmen, und der spricht auch über Umstände, ist Psalm 3. Und den liebe ich total. Und da gibt es auch ein total super Lied drüber. Und da steht ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. David hat ja auch einfach sein Herz sowas von reingehalten. Und er ist sowas von verfolgt worden. Und er hat einfach Gott geliebt. Was für ein Mann. Und dann ist er endlich König. Und dann tut sein eigener Sohn ihn vom Thron stürzen. Ist das nicht krass, oder? Du denkst, jetzt ist meine Bahn sicher. Gott ist für mich. Gott schafft mir Frieden vor allen meinen Feinden. Alle meine Kriege gewinne ich. Ich habe eine tolle Ehefrau und noch ein paar Nebenfrauen und so weiter. Da hat noch die Offenbarung so ein bisschen irgendwie gefehlt, wie das Ganze laufen soll. Und dann ist sein eigener Sohn, der ihn stürzen will, obwohl er ein guter König ist. Und er versteht bestimmt die Welt nicht mehr. Mann, ist Absalom, ich war doch ein guter Papa, du hast doch alles gehabt, was du wolltest, das war das Problem. Anyways, anderes Thema. Und David sagt, Gott, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich und sie sagen von meiner Seele, Sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Er sagt jetzt nicht, ich habe keine Probleme, sondern er sagt, es fühlt sich an, als ob ich nur von Feinden umringt bin, obwohl er Leute hatte, die mit ihm gegangen sind. Hat sich's für ihn so angefühlt, als ob er nur von Feinden umringt war. Wie krass ist es? Vielleicht habt ihr sogar auch manchmal das Gefühl, es geht in keine Richtung weiter. Aber er sagt, du bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und du bist es, der mein Haupt emporhebt. Wie gigantisch. In so einer Situation, wo dein Kind gegen dich aufsteht, wo dein Kind dich vor deinem ganzen Volk öffentlich kickt und sagt, weg mit dem König. Ich will, dass ihr mir alle nachfolgt. Der König ist nicht so gut wie ich. Wo du verleumdet wirst von deinem eigenen Kind, das du aufgezogen hast, das du versorgt hast, das du geschützt hast. Und du sagst, Gott, du bist meine Herrlichkeit. Der sagt jetzt nicht, du bist mein Freund und du führst mich durchs tiefe Tal, sondern du bist meine Herrlichkeit. Du bist es, der mein Haupt erhebt. Warum wusste er das? Weil er schon durch so viele Sachen durchgegangen ist, in denen Gott sein Haupt erhoben hat. Mose. Ich finde, man kann zu keiner blöderen Zeit geboren werden, als zu der Zeit, wo alle Jungs umgebracht werden. Wenn ich Baby wäre, würde ich sagen, ich würde gern wann anders geboren werden. Ich finde das Timing schlecht. Schlechtes Timing, Gott, schlechtes Timing. Und Mose wird geboren und seine Eltern sehen, es ist ein besonderes Kind. Irgendwas lag auf Mose und die Eltern haben gesehen, der ist anders. Kennst du das? Du kennst manche Leute und manche sind einfach, das ist was anders. Wer kennt das? Wenn nicht, frag mal den Heiligen Geist, dass ihr das seht, weil das ist cool, wenn man das erkennen kann. Manche sind cool und so weiter und manche sind einfach anders. Und die Eltern haben, steht in der Bibel, haben gesehen, Mose ist anders. Und sie haben ihn versteckt und er wurde tatsächlich nie umgebracht. Jetzt muss ich sagen, in der Zeit, wo alle umgebracht werden und du nicht, ist auch wieder irgendwie cool. Vielleicht hat ja Gott doch keinen Fehler gemacht. Dann fängt das Kind an, so laut zu schreien. Wisst ihr das, wenn kleine Babys versuchen zu schreien, ist irgendwie noch süß? Irgendwann mal hört es auf, ist nicht mehr süß. Ich soll ja nicht so laut sein. Also es wird immer lauter, wollte ich damit ausdrücken. Es wird immer lauter und süß ist nur am Anfang. Oh, habe ich die Kleine geweckt, sorry. Genau das. Und wie krass ist das, okay, die Mama muss dann Mose in ein Körbchen reintun und dieses Körbchen fließt, während der Fluss abwärts fließt, flussaufwärts. Wisst ihr das? Ihr wisst es? Wer weiß es nicht? Genau, weil der Pharao hat ja an der sauberen Stelle gebadet und seine Frauen. Und die Sklaven haben unten gebadet, wo das Dreckwasser dann runterkam. Also ist das Körbchen entgegen der Flussrichtung hochgegangen, dahin, wo Pharao gebadet hat. Vielleicht hat ihn sogar ein Krokodil da hochgeschwommen, ich weiß es nicht. Und dann wächst Mose auf am Haus des Pharao. Ich glaube nicht, dass seine Mama sich das so vorgestellt hat. Ich versuche, so gut ich kann, von meinem Kind den Okkultismus fernzuhalten. Am Hof des Pharaos hat er alles gesehen. Von der Schlangenbeschwörung bis was weiß ich was hin. Woher weiß ich das? Warum? Als Mose und Aaron die Wunder gewirkt haben, hatte der Pharao so seine Schlangenbeschwörer da. Warum? Weil das war da normal. Aber Gott hatte seine Augen auf Mose. Und Gott wusste genau, was er macht. Und in den Augen seiner Eltern ist das ganze Ding vielleicht aus der Bahn geraten. Aber in den Augen Gottes war alles in der perfekten Bahn. Weil er brauchte jemand, der aufwächst aus dieser Generation, um sein Volk später aus der Wüste zu führen, in die Wüste zu führen und durch die Wüste durchzuführen. Mose entdeckt seine Berufung. Mose entdeckt seine Berufung und er will das Volk Gottes befreien. Und er denkt, wenn ich's blicken, die es doch bestimmt auch. Und die erkennen an meiner Leidenschaft, dass ich's gut meine. Und dann bringt er den ersten Ägypter um. Und dann muss er fliehen vom Hof des Pharaos und fällt wieder aus der Bahn. Er hat gedacht, dass er vom Hof des Pharaos aus Israel befreien kann. Und es hat nicht geklappt. Und dann war er in der Wüste und hat eine neue Bahn angefangen. Und ich glaube, ihm hat seine Bahn gefallen. Er hat eine tolle Frau gehabt, er hat Kinder bekommen, ist mit seinem Schwiegervater gut klargekommen, keine Ägypter weit und breit. Er hatte einfach seine Ruhe, er hat seine Schafe geliebt, er hatte einfach Spaß an der Wüste, er hatte Spaß zu sein, wo er war. Und sein Leben ist für ihn gut gelaufen. Er war jahrelang in der Wüste und alles war cool. Okay, ich habe meine Berufung versaut. Okay, ich bin jetzt hier in der Wüste, ist halt so. Und dann kommt der brennende Busch dazwischen. Der brennende Busch war nicht in Mose Plan. Aber er war neugierig. Vielleicht war so ein kleiner Forscher, der Sachen rauskriegen wollte. Und der brennende Busch, er geht hin und aus dem brennenden Busch kommt die Stimme. Zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Entschuldigung, aber ich bin hier seit Jahren mit meinen Schafen vorbeigezogen. Was macht den Sand jetzt heiliger als vorher? Dass Gott hier ist. Ich bin jahrelang durch Esslingen gegangen, aber jetzt ist Gott im Rathaus. Das macht den Ort anders. Dass Gott hier landen kann, durch dich und durch mich. Dass er sich hier breit machen kann. Und Mose wird aus seiner Bahn geworfen, so wie Gott uns aus der Bahn geschmissen hat. Und es war gut. Und Gott sagt, okay Mose, los, geh zum Pharao und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Mose sagt, ich glaube nicht, dass der Pharao ja sagen wird. Das ist ja seine Arbeitskraft. Stell dir mal vor, ich würde zum Theo sagen, lass deine ganzen Mitarbeiter heute gehen, damit sie einen freien Tag haben. Der Theo hat vor, heute Eis zu verkaufen. Dafür braucht der Arbeiter. Der Pharao hatte vor, also du bist nicht der Pharao, gell? Du bist nicht der Pharao. Aber der Pharao hatte vor, sich selbst große Monumente zu bauen. Und da kommt einer daher und sagt, lass mein Volk ziehen, sagt, lass meine Mitarbeiter ziehen, willst du mich veräppeln? Und Mose wusste, wie der Pharao tickt. Das war ja sein Halbbruder, sozusagen Stiefbruder. Nicht Halbbruder, Stiefbruder. Und Gott sagt, und ich schicke dich trotzdem. Und ich glaube nicht, dass das jetzt das war, wo Mose drauf gewartet hat und damit gerechnet hat. Aber in seinem Herzen hat eine Flamme angefangen zu brennen. Erneut zu brennen von seiner Berufung. Erneut zu brennen für sein Volk. Und er hat gesagt, ich gehe. Ist es nicht gigantisch? Manchmal haben wir das Gefühl, Gott wirft uns aus der Bahn und vielleicht ist es ein Fehler. Vielleicht macht Gott was falsch. Aber ich möchte einfach sagen, was sind denn Prinzipien von Männern und Frauen Gottes, damit sie mit Gott weiterkommen? Sie gehen nie in Rebellion gegen Gott. Sie hinterfragen Gott nicht und machen ihm keine Vorwürfe, sondern sie sagen, egal was ist, du bist meine Stärke, du bist mein Schild, du bist es, der mein Haupt erhebt. Ich schaue auf dich, ich gehorche dir, ich muss es nicht verstehen, aber ich halte mich an dir fest. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an deiner Hand. Gott hält dieses Haus an seiner Hand. Ich verstehe nicht, warum wir hier sind, aber ehrlich gesagt finde ich es auch cool. Ich verstehe nicht, warum nicht alles so gegangen ist mit der Bahn, wie wir es gesehen haben und wie wir Eindrücke von Gott bekommen haben, wie es passieren soll. Aber ich weiß, dass die Hand Gottes größer und stärker und besser ist. Und dass nur, wenn ich nicht gegen ihn rebelliere, ich in mein verheißenes Land komme. Gottes Pläne für die Stadt Esslingen haben sich nicht verändert. Gottes Pläne für Deutschland haben sich nicht verändert. Gottes Pläne für unser Haus haben sich nicht verändert. Sondern Gott hat gute Pläne mit uns und mit unserem Haus. Und egal, wo wir sind, stellen wir uns hin und sagen, ich bohre hier ein Loch in die geistliche Decke. Und ich freue mich, dass die Gebetsschule parallel läuft mit dieser interessanten Herausforderung, dass wir in unterschiedlichen Gebäuden sind. Jedes Mal, wenn wir in ein Hotelzimmer gehen, Hirvoje und ich oder auch wir alle individuell, beten wir über dem Zimmer, dass die Atmosphäre des Himmels dort einnimmt und alle Atmosphären, die nicht dahin gehören, einfach zurückgedrängt werden. Das machen wir hier auch. Wir beten hier, dass das Reich Gottes kommt, dass seine Herrschaft hier ausgebreitet wird und dass er Herr der Herren und König der Könige ist und dass er hier regiert von diesem Ort aus. Thank you.